Klonen, das klingt für viele nach Science Fiction. Schafe wie Dolly, die Rückkehr der Mammuts oder menschliche Organe aus dem Labor. In dieser Folge schauen wir uns an, was wirklich hinter dem Begriff Klon steckt. Unser Experte ist Professor Dr. Jörn Walter und wir reden über Stammzellen, Gentechnologie, Zellkerne und darüber, warum Klonen mehr mit Hoffnung auf Heilung zu tun hat als mit Jurassic Park oder Ice Age. Jörn, lass uns wie immer ganz von vorne anfangen. Was ist Klon eigentlich?
Ein Klon ist eine genetisch identische Kopie eines Organismus. Das heißt also, eineiige Zwillinge könnte man auch als genetische Klone bezeichnen. Das klingt ein bisschen fies. Es bedeutet aber nichts anderes, als dass sie aus der gleichen genetischen Grundsubstanz bestehen und genetisch identisch sind. Das Klonen, was wir heutzutage häufig benutzen als Wort, hat etwas damit zu tun, dass wir genetische Kopien künstlich herstellen wollen. Und dieses künstliche Herstellen bei uns Menschen reproduktive Eingriffe braucht. Wir nehmen einfach eine Zelle meines Körpers und wir holen aus dieser, nachdem wir sie kultiviert haben, in einer Petrischale, holen wir einen Zellkern raus durch eine Form von sogenannter Mikromanipulation. Unter dem Mikroskop macht man das, ganz winzig alles. Und dann nimmt man den Zellkern und setzt ihn in eine Eizelle ein, die man zuvor befruchtet hat. Und nach der Befruchtung hat man quasi den Zellkern rausgenommen von dieser Eizelle. Man nennt das auch die Zygote. Und dann packt man diesen Zellkern von meiner Zelle rein und dann lässt man den Embryo sich weiterentwickeln, pflanzt ihn in eine Leihmutter ein und kann dann sozusagen diesen Embryo austragen lassen und dann würde ein genetisch identischer Klon von mir entstehen.
Das heißt, man könnte Menschen tatsächlich klonen, wenn man eine Hautzelle entnimmt, die eine Petrischale vermehrt und dann wieder einsetzt?
Ja, im Prinzip kann man das machen und so ist ja Dolly entstanden. Und so sind mittlerweile auch Tausende von Tieren bereits kloniert worden. Also Hunde und Katzen, aber auch Pferde sind auf die Art und Weise durch reproduktives Klonen entstanden. Am Anfang ist man davon ausgegangen, dass es halt zu vielen Problemen kommt bei den klonierten Lebewesen, weil der Zellkern schon aus älteren Zellen kommt. Aber es hat sich herausgestellt, dass das für viele Lebewesen offensichtlich nicht so ein Problem ist. Bei Menschen gibt es für die Klonierung einen ethischen Bann. Es wird also von allen Nationen auf der Welt eigentlich unterstützt, dass eine Klonierung von Menschen nicht durchgeführt werden soll.
Was genau ist denn das Ziel davon, genetisch identische Lebewesen zu erzeugen? Also das wird ja auch reproduktives Klonen genannt und du hast Dolly schon angesprochen. Warum macht man sowas?
Naja, manche Tiere, die man genetisch manipuliert hat, sind so kostbar, dass man sie genetisch auch so erhalten möchte, genau wie so wie sie sind. Andere Menschen möchten gerne den Charakter ihres Tieres erhalten, nachdem es gestorben ist und sie möchten gerne eine zweite Generation des gleichen Tieres haben. Es hat sich aber herausgestellt, dass die weicheren Eigenschaften, sprich Charaktere, Verhalten, aber auch das Aussehen zum Beispiel von Katzen nicht unbedingt hundertprozentig dem entspricht, was man erwartet hat, weil der Zufall doch eine große Rolle spielt. Also bei Katzen zum Beispiel die Fellfarbe, die verschiedenen Strukturen, die im Fell entstehen, die sind Zufallsprodukte. Auch mit dem gleichen genetischen Code kriege ich nicht die identische Katze raus. Die wird also ein Fellmuster haben, was ein bisschen anders ist. Es wird immer leichte Abweichungen geben, genauso wie du bei eineigen Zwillingen keine total identische Physiognomie hast und auch kein identisches Verhalten. Ursprünglich hat man in der Biologie Klonierungsexperimente gemacht, um entwicklungsbiologische Fragen beantworten zu können. Das erste Experiment, wo erfolgreich Wirbeltiere kloniert wurden, in diesem Fall waren es Frösche, das ist in meinem Geburtsjahr passiert, das war 1958. Dieses Experiment war bahnbrechend damals. Sir John Gurdon hat das Experiment gemacht und er hat vor ein paar Jahren einen Nobelpreis erhalten, weil man es für ein bahnbrechendes Experiment hält, indem man zeigen kann, dass Körperzellen quasi die gesamte genetische Information für die Entwicklung in sich drin tragen und sie müssen lediglich reprogrammiert werden in der Eizelle, um quasi den Status einer Alleskönnerzelle zu erlangen. Und man hat dann letztendlich fast 35 Jahre gebraucht, um das auch bei Säugern machen zu können. Und das lag daran, dass man bestimmte technische Hürden nicht verstanden hat, die man überwinden muss und die Experimente halt auch jahrelang falsch gemacht hat. Und erst als man mal richtig gemacht hat, hat man gesehen, dass es funktioniert. Und dann hat man gesehen, dass man Dolly bekommen kann. Und das reproduktive Klonen, gerade bei Nutztieren, hat man als eine Möglichkeit angesehen, um große Herden von gleichen Tieren zu schaffen, wo man nicht durch komplizierte Züchtungsexperimente zu sehr erfolgreichen Erträgen kommt, sondern wo man sehr schnell sehr viele Kopien des gleichen Tiers herstellen kann. Es erweist sich allerdings als nicht so besonders erfolgreich, weil man kann zwar viele Lebewesensäuger klonen, aber die Erfolgsrate ist auch relativ niedrig. Das heißt also, ich muss ungefähr 250 oder 300 Experimente machen, bevor ich einen erfolgreichen Klon daraus kriege. Und das ist nicht ökonomisch und es ist nicht sinnhaft.
Ich habe gelesen, dass Dolly einer von 277 Versuchen war und dass Dolly auch sehr schnell gealtert ist und gesundheitliche Probleme hatte.
Da hat sich herausgestellt, dass das möglicherweise bei Schafen vielleicht sogar ein bisschen anders ist und auch die Ursprungszelle, die man benutzt hat, vielleicht nicht die günstigste war. Man kann unterschiedliche Körperzellen benutzen und man kriegt unterschiedliche Effizienzen. Und was man gesehen hat, dass auch interessanterweise bestimmte Lebewesen sich einfacher klonen lassen als andere.
Welche Lebewesen lassen sich denn dann einfacher klonen?
Also es wird behauptet, dass es bei Hunden besser funktioniert. Bei Katzen weiß ich es nicht ganz genau. Bei Pferden hat man es auch benutzt. Aber da sind natürlich auch die Gewinnmargen enorm groß, weil solche Tiere sind schnell ein paar hunderttausend Euro wert. Aber das passiert meistens im Verborgenen. Also solche Tiere werden dann quasi nur als Nachkommen bezeichnet und genetisch gar nicht als Klon benannt.
Aha, also gibt es gar nicht so eine richtige Kennzeichnungspflicht.
Ich glaube nicht, dass die existiert.
Wir haben ja jetzt viel über das reproduktive Klonen gesprochen. Es gibt ja auch noch das therapeutische Klonen. Was ist das genau?
Man hat gesehen, dass man mit dem Vorgang, dass man einen Zellkern in eine Eizelle reinbringt und quasi eine Reprogrammierung der Erbsubstanz so bekommt, dass sie jetzt wieder alles machen kann, dass man damit die Möglichkeit erhalten hat, aus einem sich entwickelnden Embryo, der ein Klon ist, Stammzellen entnehmen zu können. Und die Stammzellen wiederum sind der heilige Gral hin zu regenerativer Medizin. Das heißt, alle Gewebe, alle Zellen, die in unserem Körper die Funktion verloren haben bzw. krankhaft geworden sind, möchten wir gerne ersetzen durch gesunde junge Zellen. Diese gesunden jungen Zellen kann ich nicht einfach aus dem Körper gewinnen, die muss ich aus der Petrischale gewinnen. Da hat sich herausgestellt, dass das vor allen Dingen embryonale Stammzellen sind, die solche Alleskönnerzellen sind. Die können Herzmuskelzellen herstellen, die können Blutsysteme, die können Leberzellen herstellen und so weiter. Das reproduktive Klonen kann man benutzen, um sozusagen für jeden Menschen individuell seine eigenen Stammzellen herzustellen. Das bedeutet aber, dass ein Embryo dafür getötet werden muss und es ist dann eine sogenannte verbrauchende Embryonenforschung. Und der ist gesetzlich bei uns verboten. Das heißt, wir dürfen also solche Experimente in Deutschland nicht durchführen. Die Fragestellung, die sehr heiß und sehr kontrovers diskutiert wurde, Anfang der 2000er Jahre, die hat sich dann entspannt durch die Tatsache, dass andere Forscher herausgefunden haben, dass man Körperzellen gar nicht in eine Eizelle zurücksetzen muss, um sie zu reprogrammieren, sondern dass man sie künstlich in Reagenzglas in der Petrischale reprogrammieren kann, sodass aus körperähnlichen Zellen dann wirklich solche embryonalen ähnlichen Stammzellen werden. Aber wir haben wegen der Debatte das Embryonenschutzgesetz und wir haben das Stammzellgesetz. Und beide Gesetze schränken die Erforschung und das Arbeiten mit Klonen und frühen Embryonen komplett ein. Ist nicht möglich in Deutschland.
Und das Stammzellengesetz greift es auch bei der Methode, die du gerade genannt hast?
Nein, weil das sind Stammzellen, die aus Körperzellen isoliert werden und nicht aus Embryonen und die dürfen jederzeit benutzt werden. Aber alle embryonalen Stammzellen, die aus Embryonen gewonnen wurden, aus humanen Embryonen, dürfen eigentlich nicht benutzt werden. Eigentlich. Dann hat sich der Gesetzgeber aber darauf geeinigt, dass er gesagt hat, okay, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt dürfen diese embryonalen Stammzellen genutzt werden und eingeführt werden. Also ältere Stammzellen dürfen in Deutschland nach Prüfung benutzt werden, wenn sie aus dem Ausland importiert werden. Jüngere Stammzellen dürfen aber nicht benutzt werden. Embryonale Stammzellen. iPS-Zellen, also diese induzierten pluripotenten Stammzellen, von denen ich jetzt gerade geredet habe, dass die aus Körperzellen entstehen, die dürfen überall benutzt werden.
Warum will man dann überhaupt noch die andere Variante machen, also therapeutisches Klonen, wenn es doch auch die induzierten pluripotenten Stammzellen gibt?
Also für die Forschung wäre es wichtig, trotzdem embryonale Stammzellen anschauen zu können, weil induzierte pluripotente Stammzellen sind zwar, wie soll man sagen, biologisch nutzbar, auch medizinisch nutzbar, aber beim genaueren Hinschauen hat man gesehen, dass sie nicht so weite Fähigkeiten haben wie embryonale Stammzellen. Also zum einen behalten sie offensichtlich immer noch ein gewisses Gedächtnis, welche ursprüngliche Zelle sie waren. Und zum anderen sind sie offensichtlich nicht genauso flexibel differenzierbar, das heißt entwicklungsfähig in bestimmte Richtungen, wie das embryonale Stammzellen sein können.
Ich lese immer mal wieder davon, dass man versucht, ausgestorbene Arten zurückzubringen, also zum Beispiel Dinos oder Mammuts. Wie realistisch ist es denn, dass Tiere aus Ice Age oder Jurassic Park wirklich in unserer heutigen Zeit wieder existieren?
Man muss sich mal vergegenwärtigen, was man da eigentlich behauptet, machen zu können. Also man behauptet, dass man quasi Zellen eines tiefgefrorenen Mammuts, das man aus dem Permafrost gewonnen hat, benutzen kann und die quasi wieder zu Leben erwecken kann. Das kann man im Prinzip nur machen, indem man einen Zellkern jetzt wieder zurücksetzt in die Eizelle, vermutlich eines Elefanten, um dann diese dann austragen zu lassen und daraus dann einen Mammut zu bekommen. Da spielen zwei Fragestellungen eine Rolle, die Probleme darstellen können. Erstens waren diese Zellen lange tot und haben vermutlich jede Menge genetische Fehler angesammelt im Laufe der Zeit. Ist die Frage, ob das in dem Reprogrammierungsprozess wirklich komplett gelöscht werden kann. Das heißt, prinzipiell ist dieses Experiment möglich. Praktisch werden die Hürden viel, viel höher sein als bei Dolly und bei allen anderen Tieren, weil ich das aus dem toten Organismus hole und nicht aus dem lebenden. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass andere Faktoren, die von der Eizelle von der Mutter mitgebracht werden, der Elefantenmutter in diesem Fall, wie zum Beispiel Mitochondrien, das heißt also die Kraftwerke der Zelle, die selber genetisches Material mitbringen, aber auch Faktoren, die mitgebracht werden, sich darauf auswirken werden, ähnlich wie wir das bei Maultier und Maulesel erkennen, bei den Kreuzungen, wo wir unterschiedliche Effekte von dem Muttersein auf das Aussehen bekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowas halt ihr auch greifen würde. Und der dritte Aspekt, den ich finde, ist einfach Quatsch.
Warum findest du es Quatsch?
Das ist das Heischen nach Aufmerksamkeit und nach Wichtigkeit, anstatt sich mit Wissenschaft und Fragen der Wissenschaft wirklich auseinanderzusetzen. Denn der Erkenntnisgewinn eines geklonten Mammuts wird gleich null sein, in meinen Augen, für das, was wir da wirklich reingesteckt haben.
Du hast ja gesagt, das ist totaler Quatsch. Aber gibt es denn noch weitere Argumente, warum das nicht so eine gute Idee ist? Also zum Beispiel auch ethische Bedenken?
Naja, die Frage ist, müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, sollten wir uns mit der Frage beschäftigen, ausgestorbene Arten wiederzubeleben? Und es gibt ja große Projekte, wo halt Pflanzensamen zum Beispiel eingefroren werden, sodass man in vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden noch zurückgreifen kann auf etwas, was nicht mehr auf der Welt existiert. Sollte man das tun? Wenn ja, wie sollte man das tun? Das ist eine Diskussion, die muss gesellschaftlich geführt werden. Das ist nicht nur der Wissenschaftler alleine oder die Wissenschaftlerin. Aber ich sehe Bedenken, weil jeder Eingriff in die Natur ein Eingriff in die Natur ist. Und die Evolution ist ein Prozess, der fortschreitet. Und wenn wir in diesen Prozess eingreifen, dann schaffen wir Veränderungen, die eigentlich in der Evolution so nicht vorgesehen sind.
Also ich habe schon rausgehört, du bist jetzt nicht der größte Fan davon, Mammuts in unsere heutige Zeit zurückzubringen. Aber gibt es denn ein anderes Tier oder eine Pflanze, die ausgestorben ist, die du gerne wieder zum Leben erwecken würdest?
Eigentlich nicht, würde ich sagen. Also den Dodo möchten einige wieder geklont haben, weil das ist eine ausgestorbene Art, von der man weiß, dass sie noch von Menschen wirklich katalogisiert wurde. Aber das trifft auf viele, viele, viele Tiere zu, bei denen man das machen könnte. Ich bin nicht Zoologe genug, um das beurteilen zu können, wo das sinnvoll wäre oder nicht sinnvoll wäre. Prinzipiell habe ich aber meine Probleme mit diesem Versuch, quasi ausgestorbenes Leben wiederzubeleben.
Klon ist also nicht mehr Science Fiction, sondern ganz real in der Forschung angekommen. Und es gibt einerseits das reproduktive Klonen, da möchte man genetisch identische Lebewesen schaffen. Dann gibt es aber auch noch das therapeutische Klonen, bei denen Stammzellen helfen, Krankheiten zu heilen. Und heutzutage nutzt man dafür oft iPS-Zellen. Das sind quasi zurückprogrammierte Körperzellen, die viele ethische Fragen entschärfen und trotzdem ein sehr großes Potenzial haben. Und ja, die Idee mit den Mammuts ist super spannend, aber da stecken eben auch sehr viele ethische und praktische Herausforderungen drin. In der nächsten Folge geht's weiter mit dem Buchstaben L. Da ist Julia zu Gast und wir sprechen über die Adresse des Gens.